Dreckstiefel an. Ist in der Haus. In der Haupt. Der Haupt. Der Haupt.
Ja, in the house drinne sind wir jetzt. Denn es ist früh morgens. Es ist richtig früh morgens. Es ist 9 Uhr. Also wir nehmen sonst immer nachmittags auf. Aber der Mann, der ja so viel zu tun hat, also der ist nicht nur im Stream-Stress, der ist auch im Sozialstress, der hat heute also so viel zu tun, dass er tatsächlich mich gebeten hat, können wir bitte um 9 Uhr aufnehmen. Ja, der ist jetzt da, der frühe Vogel. Dieser frühe Vogel heißt Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
Ja, ich bereue es doch auch. Ich sitze auch hier wie so ein kleiner Klumpen am Podcast-Mikrofon und muss aufnehmen. Es ist halt
ja, aber es war
los.
Deine Idee.
Ja.
9 Uhr morgens.
Ja.
Wir sind der Red Pack unter den Podcast. Wir trinken Alkohol im Podcast, wir machen wirre Sachen, aber nicht morgens um 9.
Ja, ich werde hier auch parallel noch einen dicken Kaffee trinken. Was soll ich machen? Es ist halt viel los. Veronikas Papa unter anderem hat Geburtstag und da muss man natürlich später auch... Ne? Da muss man natürlich auch mal früher aufstehen können.
Ja,
aber ich fühle mit dir. Also ich bin auch vom Bett zum Mikrofon und bin jetzt da.
Vor allem ist es kalt, ist es nass, ist es eklig. Ich war schon mit Emma draußen.
Ja, guck, da bist du ja wenigstens wach.
Ja, bist du wach, das läuft im Automatismus. Das ist so wie...
Ist in Hamburg auch da oben, ist auch Kackwetter.
Ja, ist Kackwetter. Gestern war geiles Wetter, aber heute ist Kackwetter. Und bei Kackwetter gibt es natürlich nichts Besseres als Podcast hören und viel, viel lesen. Und wir haben viel gelesen, denn es gibt viel zu besprechen. Es gibt echt viel zu besprechen. Also Kollegen wie zum Beispiel Jan Stecker und so, die reden ja schon von ihren persönlichen Lieblingsspielen, die jetzt, weil der Spielplan draußen ist. Ich würde erstmal mit was anderem anfangen. Ja, was?
Ich bin gespannt, was kommt.
Der Elefant, der im Raum steht. Also der steht so irgendwo offensichtlich im Raum. Der
ist also nicht.
Doch, den siehst du. Also
okay.
Wir müssen über die vielleicht geilste Geschichte, also ich mag ja die NFL. Also da kommen ja immer abstruse Geschichten vor. Also DK Metcalf, ja, läuft also ganz schlecht, ist Letzter bei der Olympia-Qualifikation. Also Freunde, ganz ehrlich. Der schleppt irgendwie 40 Kilo mehr mit als die anderen und ist trotzdem irgendwie oder 11 Sekunden. Da zieht man schon mal einen Hut. Da gibt's nichts zu meckern. Es gibt aber jemanden, der gekniet hat. Immer. Aber nicht, also weil er irgendwie wie Kaepernick auf was aufmerksam machen wollte, sondern weil er beten wollte. T-Bowing hieß es. Und zu dem jungen Mann haben wir jetzt eine Frage.
Moin Singer zusammen, die Jule hier aus Hagen. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Feiertag. Und ich habe diesmal auch nur eine kurze und schmerzlose Frage. Tim Tebow als Tight End bei den Jaguars? Im Ernst? Bleibt gesund, macht weiter so und bis die Tage.
Ja, Tim Tebow ist wieder da und ich freue mich. Ich freue mich darüber. Ehrlich.
Ja, erstmal ein Kompliment an Jule. Ziemlich, sehr, sehr starke Stimme. Um die Frage kurz und schmerzlos zu beantworten. Ja, im Ernst.
Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Es gibt, also pass auf, für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen jünger sind unter euch und sagen, hä, wie, was, wo, denn... Das letzte NFL-Spiel hat Kollege Tebow vor mehr als 3000 Tagen gemacht. 3000. Nicht 365. 3000.
Das ist schon krass. So. Gab es das schon mal, dass jemand so lange raus war und dann wieder kam? Das ist echt. Also das ist schon,
nein,
schon Wahnsinn.
Nein. Nein. Und das ist ja eben das, was mich. Also, pass auf. Ich habe eine, also es gibt ja von diese Actionfiguren von Footballspielern. Ich habe. Seit damals Tim Tebow. Ich fand den im College großartig.
So, das müssen wir vielleicht mal kurz erzählen, wer das überhaupt ist.
Ich will ja gerade darauf hinaus. Also, ich habe College Football geguckt und es gab einen Typen, der hat dich irgendwie fasziniert. Den fandst du geil. So. Und der war jetzt nicht der beste Werfer. Das muss man deutlich so sagen. Also, seine Würfe sahen schon ein bisschen eher so aus, als wenn Mike einen Ball wirft. So.
Ja.
Der Typ hatte aber Herz, der hatte Biss und der hat Führungsqualitäten gehabt. Also unter anderem hat er also bei den Florida Gators gespielt mit Aaron Hernandez. Also nur mal, damit ihr wisst, wie lange das her ist. So, dann als nicht bester Werfer trotzdem die Heisman Trophy zu gewinnen, ist schon mal das Erste, wo ich sage, Hut ab, mein Freund, Hut ab.
Wen hast du gestochen?
Nee, also wirklich, das war ohne Scheiß. Wenn du Florida Gators Football geguckt hast oder wenn du College Football geguckt hast, dann hast du... Und das meine ich echt ernst, das war the greatest show on turf. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ja. So. Dann kam er, also dann hieß es, ja, nee, also jetzt Freunde, der kommt nicht in die NFL. Nee, guck mal, der kann nicht richtig werfen. Das kann der nicht. So, und dann hast du gedacht so, Freunde, also jetzt mal ehrlich, das haben jetzt aber die Broncos irgendwie anders gesehen. Die haben den nämlich tatsächlich gedraftet. Und jetzt Achtung, alle Mann festhalten. Offensichtlich, dass der Mann nicht werfen konnte, wurde trotzdem in der ersten Runde mit Pick 25 gedraftet. Und, also, das war schon das Abstruseste. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abstrusen, denn Tim Tebow, an alle Steelers-Fans, unter anderem Ben da draußen, jetzt nicht ausrasten, frag mal, der hat tatsächlich ein Playoff-Spiel gewonnen. So, mit einem Pass. Und was für ein Zuckerpass. So, und dann hieß es, nee, also jetzt, pass auf, bist raus. Das wird hier nichts. So, also dann war unter anderem tatsächlich auch nochmal bei den Patriots 2013 und 2015, also immer so auf der Liste, aber nie gespielt. So, 2012 bei den Jets und dann war Feierabend. So, also zweimal am College nationaler Champion, zweimal SEC Champion, zweimal SEC Player des Jahres, den Manning Award gewonnen, Maxwell Award, Heisman Trophy, bla 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 bla. So, jetzt Football fertig, ne? Jetzt sagt man, okay, dann geht man in Rente. Nee, Tim Tebow sagt, nö, ich mach was anderes. Ich hab an der Highschool, Zitat jetzt, ich übersetze das nochmal, ich hab an der Highschool Baseball gespielt. Ich glaube, ich werde jetzt Profi-Baseballer.
Ja, es machen ja einige US-Sportler, dass sie sagen, vielleicht switche ich nochmal. Ich meine, Kyler Murray, Russell Wilson, das waren ja alles Spieler, die...
Die haben aber am College noch Baseball gespielt. Ja, der hat das letzte Mal an der Highschool.
Wenn er schon mal so einen Schläger in der Hand hatte oder schon mal so einen Ball geworfen hat.
Tut jetzt Achtung, alle Mann festhalten. Dann gab es noch einen Vertrag von den New York Mets. Also ja. Das ist jetzt kein kleiner Laden. Klar hat er in der Minor League gespielt, aber das muss jeder, der da irgendwie unterschreibt. Und das hat funktioniert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, erstes Spiel in der Minor League, erster Wurf gegen ihn. Weg war der Ball, Home Run. Und so ist das mit allem, was dieser Mann anfasst. Der zieht das konsequent durch. Jetzt, dann war er Kommentator beim College Football und jetzt hat er sich gesagt, weißt du was, ich will nochmal Football spielen. Und das Ganze kam zustande, weil er durch seine Tätigkeit als Kommentator permanent unterwegs war und mit einigen Spielern trainiert hat, also mitgelaufen ist und so weiter. Und zwar immer Passrouten. Weil eigentlich sah er sich sowieso eher als Fullback oder Running Back oder Tight End. Also er hatte richtig Bock drauf, Leute zu blocken, so richtig kaputt zu schießen. Und herzlichen Glückwunsch, jetzt ist er Tight End in der NFL.
Es ist halt krass, weil die Leute kennen ihn noch von früher, hatten einen riesen Hype gehabt, ganz egal, wie gut er jetzt den Ball werfen konnte. Aber letztendlich ist doch einfach nur die Quintessenz, das ist ein sehr charismatischer Typ, ja, weil sonst könnte er die ganzen Leute nicht in seinen Bann ziehen, ein Leader. Der jetzt einfach nach ewiger Zeit nochmal trainiert hat und sich einfach auch, wie du schon gesagt hast, Routen, also Fähigkeiten angeeignet hat, um eine andere Position zu bekleiden. Und ich meine, das klingt jetzt eigentlich für alle ein bisschen wild. Tim Tebow plötzlich Titan bei der NFL wieder da. Aber die Jaguars sind ja auch nicht blöd. Die werden den, also hoffe ich, die werden den auch im Training begutachtet haben und geguckt haben, was kann der Junge? Und wenn der im Training oder wenn der überzeugt in seinen Routen, in seinem Blocking, in was auch immer, ja warum denn? Also warum denn nicht? Ist doch total egal, ob das Tim Tebow, Carsten Spengemann, Mike Stieflagen oder keine Ahnung wer ist, Lewis Hamilton, wenn der Junge im Training gut blocken kann und gut aufhalten kann, dann rein mit dem so. Und deswegen finde ich es eine geile Story. Wie gut er jetzt wirklich als Titan spielt, kann ich überhaupt nicht bewerten. Habe ich nicht eine Session gesehen. Aber ich vertraue da ein bisschen Urban Meyer. Der hat ja sehr, der neue Coach, der hat ja sehr geschwärmt von ihm und gesagt, der wird uns helfen. Und wenn Urban Meyer das sagt, ich weiß nicht, ob er nur die Publicity will, dann, glaube ich, bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als ihm zu glauben. Ob das dann wirklich so ist, ob er dann die ganze Season über stark spielt oder nur im Roster ist, um eben dem Team als, sag ich mal, Bankspieler zu helfen, ist ja total egal. Wenn er ein Indikator ist, der den Jaguars hilft, ein Spiel mehr zu gewinnen oder besser zu spielen, dann war das ein guter Fit. Oder?
Vor allem, das ist Mr. Florida. Ne? Also der ist in Florida immer noch, also egal wo. Also es ist paradox. Es ist wirklich paradox. Der Typ hat, also als er das letzte Mal in der NFL war, ist sein Quarterback gerade 12 geworden. Also Trevor Lawrence hatte da 12. Geburtstag. 12. Ich möchte das nur einmal deutlich so sagen. Da haben noch Leute gespielt wie Megatron. Also Megatron hat noch gespielt. Und weißt du, es ist so paradox, es ist so lange her, dass, weißt du, wer die schlechteste Offense war zu dieser Zeit?
Oh oh.
die Kansas City Chiefs.
Oh.
Das war die lowest scoring offense.
Das ist echt lang her.
Es ist so paradox, wie lange das her ist. Und es gibt ja jetzt ganz viele, die sagen, ja, und es ist eine Frechheit, dass der vor Colin Kaepernick, stopp, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wer sich mit dem, wirklich mit dem, ich empfehle euch das Buch Through My Eyes von Tim Tebow. Das ist, also wirklich, ich habe es damals gelesen, ich habe gesagt, boah, ich ziehe vor dieser Einstellung, vor dieser Arbeitseinstellung, ziehe ich echt meinen Hut. Und mit dieser Arbeitseinstellung umzuschulen vom Quarterback, der nicht wirklich Quarterback spielen konnte, vom Baseballspieler zum Kommentator zurück zum Tight End, der NFL-ready ist.
Schon crazy.
Ziehe ich meinen Hut. Also besser geht's doch nicht.
Ja, ich bin auch ehrlich, wenn jetzt Brock Osweiler, Jay Cutler in 3 Jahren kommen und sagen, sie wollen keine Ahnung was spielen, Cornerback, wenn sie das gut können.
Nee, Jay Cutler kein... nicht, der ist dafür zu langsam.
Ja.
Das geht nicht. Nicht
Brock
Jay Cutler.
Brock Osweiler wahrscheinlich auch nicht. Dann ist es doch okay. Also ich verstehe natürlich den medialen Aufruf und dass viele Leute sagen, was im Ernst und wie kann das nur sein? Aber ey, wenn das jetzt der größte Bust war und die reingeschissen haben, dann sind sie selber schuld. Aber wenn er wirklich das gut kann, warum denn nicht? Das darf doch, kann, also dann muss es doch sogar Urban Meyer egal sein, was der vor 10 Jahren gemacht hat, wenn er jetzt seinem Team helfen kann. Also ich finde, die Mentalität eines jeden Teams sollte es sein, unabhängig vom Namen, wenn ein Spieler dem Team helfen kann und sie besser macht, und kein Lockerroom-Cancer ist, dann warum nicht? Also warum, dann sollte man das ja sogar machen. Und wenn das Urban Meyer in Tim Tebow sieht, Abfahrt.
Und ich meine, Urban Meyer war sein College-Coach. Also ja, der weiß genau, was er für einen jungen Mann da kriegt. Und wenn, wie gesagt, wenn diese Arbeitseinstellung noch heute so der Fall ist, wie die er damals an den Tag gelegt hat, ey, dann freue ich mich jetzt schon auf Trevor Lawrence, der zurückfallen lässt, den Pass auf Tim Tebow wirft, der rennt erstmal 2 Linebacker über den Haufen, betet währenddessen noch, kniet nochmal nieder in der Endzone und sagt, Amen, ich bin schon da.
Ja, und also Urban Meyer ist zwar, ne, also jetzt neu in der NFL sozusagen, aber ist ja kein unerfahrener Coach. Also ist ja jetzt keiner, der irgendwie seit einem Jahr erst ein Footballteam trainiert. Der hat im College, ist er mehr oder weniger eine absolute Legende. Wenn der Tim Tebow da zurückholt, weil er ihn kennt, dann wird das schon seinen Sinn haben. Wenn nicht, dann ist Urban Meyer natürlich der Erste, den man dafür kritisieren muss. Andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass Tim Tebow 100 Millionen verdient. Also
nee.
Ich meine, Jacksonville ist ja jetzt in den letzten Jahren...
Die werden immer smarter, finde ich. Die werden auch immer sympathischer.
Und die waren auch jetzt nicht immer sexy, muss man sagen. Die hatten ein starkes Jahr mit Jacksonville, mit der starken Defense. Aber so ein Move, so ein Spieler auch mal zu holen, also ich sehe es eher positiv, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe es nicht kritisch. Ich warte erstmal ab, wie er spielt, und finde den Move per se erstmal ganz cool.
Du, vor allem, also ich weiß, es gibt den Blick hinter die Kulissen, die berühmten Dokus, egal wie sie jetzt heißen, ob jetzt von Amazon oder von NFL selber, die gibt's ja dieses Jahr nicht. Aber weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Jetzt hätte ich gerne All or Nothing zum Beispiel bei den Jacksonville Jaguars. Überleg mal, Pornoschnörres,
oh ja,
und stimmt, Tim Tebow in einem Zimmer im Trainingscamp. Boah, Alter, das ist eine 24-Stunden-Doku. Da gucke ich mir 24 Stunden an.
Das könnte ziemlich geil sein, ja, das stimmt. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Fühle ich.
Fühle ich total. So, was wir auch fühlen, der Spielplan ist draußen. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also, es gibt ja schon Leute, die jetzt sagen, ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wer in die Playoffs kommt. Boah, ehrlich jetzt, Freunde. Das ist, da geht noch viel Wasser die Elbe runter und die meisten Unfälle passieren zu Hause. Da fällt einer die Treppe runter und dann sieht die ganze Saison anders aus. Aber ich finde, was die NFL gemacht hat, ist, sie haben extrem geile, und das meine ich echt ernst, geile Spiele angesetzt. Also wenn du mal überlegst, alleine, also das ist so für mich Woche 16. Jacksonville Jaguars gegen New York Jets. Hätte ich letztes Jahr nicht gesagt, dass das sexy ist. Aber überleg mal, Trevor Lawrence gegen Zach Wilson, wenn die beide schon in der Saison richtig angekommen sind. Also an der Stelle das Spiel zu setzen, finde ich geil.
Er muss erst, also ich würde erstmal sagen, ich finde es eh geil, wie die NFL so einen NFL-Spielplan veröffentlicht. Also, keine Ahnung, in Deutschland, in der Bundesliga wird einfach irgendwie irgendwann der Spielplan gedroppt. Die machen halt bei NFL Network, Good Morning Football, was auch immer, eine ganze Sendung draus, dass sie häppchenweise über einen Tag Spieltage veröffentlichen. Okay, ab und zu werden ein paar Spiele geleakt. Und das sozusagen so zelebrieren, das ist ja wirklich Draft-like, zu sagen, heute ist der Tag der Spieltagsabstimmung.
Ja, das können sie.
Also ich war mega hyped zu erfahren, wann spielen endlich die gegen den. Und das war schon ganz cool als Event. Einfach so in der Offseason, wo wenig los ist, wo du viel Zeit hast, sowas zu machen, finde ich, ist eine coole Idee. Es ist wieder mal sehr, sehr NFL-mäßig umgesetzt. Und wir können ja schon mal, also wir tippen jetzt nicht schon, also bitte nicht im Mai schon irgendwie was tippen, aber
nein.
Wir können ja schon mal über den ersten Spieltag so drüber reden und sagen,
was. Kann ich vorher erstmal sagen, also meine Lieblingsspieltage?
Klar.
Also ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Also worauf ich jetzt, Stand jetzt, richtig Bock habe. Woche 6. Cardinals gegen Browns. Also, boah, habe ich da Bock drauf. Dann, schon gesagt, Woche 16, Jaguars gegen Jets. Woche 4. Oh, das wird geil. Das wird geil. Buccaneers gegen Patriots.
Das wird, also da gehe ich sogar noch weiter. Das wird für mich, also als Patriots-Fan oder auch Brady-Fan, eines der interessantesten Spiele der letzten zig Jahre, zumindest in der Regular Season. Brady gegen Belichick ist, also das ist ein Must-See und ich hoffe einfach, dass sich keiner verletzt, dass nichts irgendwie passiert, was das Spiel dann trüben könnte. Ich will Tom Brady in Topform mit dem besten Team gegen Belichick und Cam oder wer auch immer dann spielen wird, in Topform.
Gegen Cam Jones, whatever.
Ja, man kann ja whatever. Ey Carsten, das können wir zum nächsten Mal machen. Wir können jetzt schon mal so ein Trinkspiel-Kalender rausbringen, wo wir Dinge prophezeien und wenn die passieren, muss man an Ort und Stelle einen Shot zu sich nehmen. Wie zum Beispiel, die Patriots wechseln den Starting Quarterback. Oder das, die Bears. Oder die
Lions. Da gehe ich jetzt schon zum Kühlschrank.
Ja eben, so, deswegen können wir machen, so ein paar Thesen.
Paar Thesen, also eine These ist auch 2 Wochen vorher, also das ist, die NFL ist so schlau. Das Eröffnungsspiel, geil. So, aber Woche 2, entschuldige, Chiefs gegen Ravens, wie geil ist das denn?
Ja, mega Spiel, also könnte in den letzten Jahren auch ein Super Bowl vom Niveau gewesen sein. Bin gespannt sowieso, wie Lamar und Co. dieses Jahr spielen werden, weil ich erwarte jetzt wieder den nächsten Schritt von den Ravens.
Und wenn wir schon beim nächsten Schritt sind, dann würde ich gerne in Woche 5 springen. Also wir alle können uns daran erinnern, ja, also die Bills, die waren eigentlich schon so gut wie im Super Bowl. Also offensivtechnisch. Defensivtechnisch haben sie es gegen die Chiefs verkackt. Und wie geil ist das bitte, dass die in Woche 5 tatsächlich wieder gegeneinander spielen. Bills gegen Chiefs in Woche 5, mein persönliches Lieblingsspiel. Und zwar, das ist das Sunday-Night-Spiel. Wie geil ist das denn?
Also vor allem Bills, Chiefs, das können wir vielleicht dieses Jahr genauso wie in den Playoffs so haben. Könnte ein sehr, sehr geiles Spiel werden. Ich freue mich auch auf Allen. Ich finde, Allen war letztes Jahr einer der besten Spieler, einer der den Durchbruch geschafft hat und der wird dieses Jahr auch wieder unter Druck stehen und muss mit den Bills, die ja von Mal zu Mal jetzt aktuell stärker werden, was das Roster angeht, da werden die Erwartungen ein bisschen höher sein. Letztes Jahr hat es so ein bisschen dieses Underdog-Gefühl, bisschen, ne, nach 3, 4 Spielen hast du gemerkt, oh Gott, die Jungs können was. Dieses Jahr ist das, glaube ich, so ein bisschen weg. Also ich glaube, dieses Jahr haben viel, viel mehr Teams die Bills wirklich auf dem Schirm und dann ist es eine andere Situation, mit der man umgehen muss, weil man eben ja gegen andere taktisch eingestellte Gegner spielt.
Woche 10, Kollege Stecker hat es auch gesagt, aber ich finde, Woche 10 hat 2 geile Spiele, nämlich die Rams gegen die 49ers, geiles Ding, und dann die Seahawks gegen die Packers. Aber ich weiß, dass Trevor Lawrence ein völlig entspannter Typ ist. Wenn Trevor Lawrence aber jetzt mal auf den Spielplan guckt, dann weiß der, Alter, Woche 3 muss ich gegen Kyler Murray, Woche 4 gegen Joe Burrow, Woche 6 gegen Tua, Woche 9 gegen Josh Allen und Woche 16 gegen Zach Wilson. Also der muss tatsächlich mit seinem Team gegen die Besten der Besten der Besten und zwar dieser ganzen jungen Garde ran. Also es wird geil. Ich habe da Bock drauf. Das ist so. Aber lass uns über Woche 1 sprechen. Also die Woche, das ist jede Woche
krass,
ist
geil. Ich liebe dich, ne? Du bist jede so, Woche. Also du bist wirklich so jemand, wie soll man das beschreiben? Wenn ich Essen vor mir stehen habe, lasse ich das Geilste eigentlich bis zum Schluss, um mich drauf zu freuen. Du bist jemand, der erstmal das Geile isst
ich
und dann...
Ich alles. Ich dann, alles.
Überall. Ja, weißt du, statt erst über Woche 1 zu reden und Woche 12 also und Woche 5.
Das muss raus, wenn das raus muss, muss es raus. Das
ist ja auch in Ordnung, ist ja auch in Ordnung. Ja, Woche 1, auch da, finde ich, gibt es einige geile Spiele, die angesetzt worden sind. Wollen wir mal mit dem Season-Opener beginnen? Also wir wissen alle, es gibt 3 Pre-Season-Spiele, ja. Aber dann irgendwann geht's endlich los mit der Regular Season und zwar genau am 9. September, also 5 Tage nach meinem Geburtstag.
Perfekt. 3 Geschenk. Tage nach meinem Geburtstag, für kleiner Hinweis.
Geschenk für uns beide.
Ja.
Und ich finde den Opener mit Cowboys gegen Bucks, ich glaube, das könnte geil werden. Also die Bucks, klar, gut. Super Bowl Champ darf eröffnen, gegen die Dallas Cowboys. Da bin ich mal gespannt, was die Cowboys jetzt nach dem letzten Jahr, ob die jetzt wieder so anfangen, dass sie erstmal defensemäßig keinen Bock haben oder ob sie jetzt sagen, wir haben uns gesteigert. Und ob Dak Prescott da schon wieder der Dak Prescott ist, der mal war.
Also wirklich, wenn du auf dem Papier guckst, Cowboys, geile Offense. So, die haben sich defensivtechnisch auch gut verstärkt. So, die werden sich nicht wieder wie so ein Welpe auf den Rücken legen bei jedem Gegner und sagen, tu mir nicht weh, sondern die werden gegenhalten. So, und dann hast du die Bucks, die auf beiden Seiten des Balls extrem gut sind. Besser kannst du doch eine Saison nicht beginnen. Das ist Highlight-Football pur. Worst-Case-Szenario. Ja, die Defense der Cowboys funktioniert wieder nicht. So, dann marschiert Brady, pam, 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 tiefe Bälle. Alles gut, alles fein, alles, die haben ja alles zusammengehalten, die sind eingespielt, fertig, aus. So, auf der anderen Seite dann Sieg Elliott. So, das ist geil. Also das wird bunt, das wird schön, das wird entertaining.
Vor allem auf der einen Seite, letztes Jahr waren die Bucks am Anfang der Saison noch ein bisschen angreifbar. Das heißt, es ist schon eine Möglichkeit, im ersten Spiel denen nochmal weh zu tun. Und ich glaube, die Cowboys müssen das einfach positiv sehen. Also wenn sie gegen die Bucks verlieren, wird ihnen, glaube ich, keiner den Kopf abreißen, weil es ist einfach aktuell eines der besten Teams. Sollten sie aber irgendwie durch ein Mega-Comeback von Dak Prescott, auf das ja alle so gieren, ausgerechnet gegen die Bucks muss er spielen zuerst mal, ist auch super.
Das ist auch hart.
Das ist auch hart. Du bist wieder da, schön, wie geht's den Beinen?
Schön,
klasse.
Haben wir übrigens erzählt, wir können Pass Rush.
Da ist Lavonte David, das ist ein Damakong Su und da läuft noch
die kennst du ja alle schon.
White
also mach dir keine Sorgen, dein Knie wird halten, hoffentlich.
Und wieder weg. Nein, hoffen wir natürlich nicht. Sollten die Cowboys, das wollte ich gerade sagen, einen Überraschungssieg, wie auch immer, da holen, dann hast du direkt einen Hype. Dann, wenn die Cowboys da direkt irgendwie positiv brillieren sollten, dann sind sie genau in einer anderen Situation als letztes Jahr. Und zwar nicht in diesem negativen Strudel, sondern vielleicht kann sich dann dadurch was aufbauen. Deswegen, ich würde das als Cowboys-Fan und auch als Cowboys-Spieler sehr, sehr positiv sehen, weil du kannst eigentlich nur gewinnen. Wenn du da blöd verlierst, yo, ne, geht weiter, darfst dich halt nicht abschlachten.
Jo, geh weiter.
Ja, darfst dich halt nicht abschlachten lassen, aber keiner ist dir böse, wenn du gegen die Bucks da verlierst. Du musst halt auswärts dein Bestes geben. Und sollst du dann irgendwie gewinnen, weil die einen schlechten Tag haben, dann geht's ab. Deswegen, ja,
aber überleg mal, es ist glaube ich, für alle Beteiligten, also für egal welcher Fan du bist, ob du jetzt offensiven Football magst, ob du die, du kriegst, da ist wirklich, sind alle Zutaten, um es jetzt wieder mit deinem Essen, so da kannst du überall naschen, da kannst du alles auf einmal probieren. Das ist die ganz, ganz große Platte. Da ist alles.
So, dann habe ich hier als nächstes die Steelers und die Bills. Das ist, du hast eben gerade Bills, Chiefs gesagt. Steelers, Bills ist für mich aber vielleicht auch, ja, auch ein Spiel, was man hervorheben sollte. Auch eines der besten Teams in der AFC, wobei die Steelers dieses Jahr, bin schon ein bisschen gespannt auf die. Also Connor ist weg. Sie haben sich dazu entschieden, auf Big Ben weiterhin komplett zu setzen eigentlich. Sie haben jetzt mit Etienne einen neuen Running Back geholt. Bin gespannt. Also ich kann die Steelers noch nicht so richtig einschätzen, ehrlicherweise. Den traue ich alles zu. Und die Bills haben wir gerade schon kurz thematisiert. Die sind auf dem nächsten Schritt. Die sind eigentlich kein Underdog mehr. Ich glaube, das wird für Pittsburgh auswärts nicht so einfach.
Nee. Also das ist der ganze erste Spieltag. Also wir haben ja das Eröffnungsspiel, dann haben wir einen Tag Zeit bis zum Wochenende und dann ist das richtige sozusagen NFL Kickoff Weekend. Da hast du dann rundum alles. Und an diesem ersten Spieltag, finde ich, gibt es nur geile Spiele. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, welches davon will ich sehen? Alle. Und ja, das meine ich jetzt nicht wegen Entzug und haben wir jetzt lange, Saison war lange Pause. Nee, einfach, da ist jedes Spiel so, dass ich sage, geil. Und überall ist eine Geschichte dabei. Burrow ist wieder da und. Das ist fetter Shit. Also ich habe da Bock drauf.
Zum nächsten Spiel, übrigens, ich meinte natürlich nicht gerade Etienne, sondern Najee Harris. Zum nächsten Spiel bei den Steelers. Vikings gegen Bengals. Joe Burrow mit dieser riesen Narbe am Bein gegen die Vikings mit Kirk Cousins. Wie geht es denn dir bei den Vikings? Hast du das Gefühl, Stand jetzt im Mai, die sind wieder da, mega gut drauf und werden die Saison rasieren?
Nö.
Ich irgendwie auch nicht. Ich habe ja letztes Jahr schon vor der Season gesagt, ich habe die Vikings, die werden mit den Playoffs eventuell nichts zu tun haben.
Nein.
Und da habe ich von vielen Vikings-Fans drauf bekommen, weil ja, Dix ist weg, aber trotzdem, ja, dieses Jahr, ich würde schon sagen, stehen sie besser da als im letzten Jahr tatsächlich, weil sie einen kleinen Rebuild hinbekommen haben, aber ich sehe da noch ganz, ganz, ganz viele andere Teams stärker und deswegen, glaube ich, ist in diesem Spiel Potenzial da, dass die Bengals vielleicht direkt mal am Anfang ein Ausrufezeichen setzen können.
Das wäre schön. Das wäre echt schön. Also wir alle wissen jetzt also nicht nur Narbe, sondern auch Kopfschmerzen, weil also Olana nicht gleich in der ersten Runde. Aua, aua, aua. Das war, der Beste war noch da. Oh, mein Knie tut immer noch weh. Okay, ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn das erste Spiel tatsächlich funktioniert, das ist ja auch so eine Kopfsache. Also du hast ja, also du guckst da runter an deinem Bein, du duschst, keine Ahnung, du sitzt auf dem Klo, du siehst dieses Ding ja immer an deinem Körper und du siehst immer, dass dieses Mahnende, also hält es nicht. Du hast ja, klar, du trainierst, aber trainieren und spielen ist ja immer was anderes. Und da muss man wirklich sagen, wenn das erste Spiel der Bengals funktioniert, dann kann das richtig was Großes werden. Überleg mal, wie die sich neu aufgestellt haben, wie die sich verstärkt haben. Ich glaube tatsächlich, die Bengals, das ist jetzt nicht mehr die Lachnummer, die also das letzte Mal in den Playoffs war, als das iPhone rauskam, sondern, also ich meine iPhone 1. Das ist was anderes. Aber bei den Vikings, ich gebe dir völlig recht, ich fühle die irgendwie nicht. Also es klingt jetzt bescheuert, aber irgendwie, da ist seit Jahren, also hier hängt, also Purple People will Eater. Also ich mag die.
Ich mag die eigentlich auch. Ich kann's auch nicht,
früher geil.
Ich kann es auch nicht so erklären, aber irgendwie so vor 3-4 Jahren, da hattest du eine richtig geile Defense. Du hattest Dix und Phelan. Jetzt ist Dix weg. Justin Jefferson, riesen Receiver. Ich will ihn gar nicht jetzt klein machen irgendwie, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht liege ich auch komplett daneben und die Vikings strafen mich Lügen. Und wir haben ja ein bisschen Zeit, bis das Season losgeht. Vielleicht machen sie ja noch irgendwas. Aber irgendwie bin ich noch nicht mit denen connected. Irgendwie, vielleicht kommt das ja noch. Und bei den Bengals, ja, Jamar Chase und Joe Burrow, das ist natürlich komplettes Risiko. Sie haben nicht den O-Liner, sie haben nicht Penei Sewell genommen, sie haben Jamar Chase genommen. Wir hätten es wahrscheinlich beide anders gemacht. Aber vielleicht, ne, gibt ja auch andere Teams, die haben das in der Vergangenheit schon gemacht, lieber auf Risiko. Es kann natürlich funktionieren. Wenn Burrow sich verletzt, dann sind wir beide die Ersten, die anrufen und sagen, Cincinnati, told you.
Ja,
ja, so. Mal gucken. Übrigens, kurze Draft-Geschichte noch, weil wir gerade bei den O-Liner sind. Du wirst es auch gelesen haben. Die Lions sind so Lions. Das ist, also, das ist so geil. Ich will es ja nicht. Ja, die Lions sleeps nicht nur tonight, Alter. Ich will es ja nicht jedes Mal fertig machen, aber ich sehe die dieses Jahr einfach sehr, sehr kritisch. Es tut mir sehr leid an jeden Detroit-Fan da draußen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr hartes Jahr. Im Draft kam jetzt raus, dass sie eigentlich vorhatten, mit den Falcons an 4 zu tauschen, hochzutraden, denen noch was zu geben, um an 4 picken zu können, aber nicht, um irgendeinen Receiver oder Kyle Pitts zu holen. Sie wollten an 4 angeblich auch Penei Sewell holen, den sie eh an 7 bekommen haben, weil sie Angst hatten, was man verstehen kann, dass die Bengals den holen. Aber die Falcons haben abgelehnt, weil sie wollten unbedingt Kyle Pitts.
Ja.
Und dann sind die Lions an 7 geblieben und haben da ihren Spieler bekommen. Die hätten fast noch was ausgegeben, um den Spieler zu bekommen.
Ja,
den
aber sie das macht schon Sinn. Das, ja, also, das ist ein Ausnahmetalent. Also,
ja, es hätte nicht passieren können, dass die Bengals den erholen. Schon okay, aber das ist wie so typisch, das passt einfach aktuell zu diesen Lions-Moves.
Ja, apropos Draft, wir müssen, also ich hab Ärger gekriegt, ich richte dir den aus, ich spiele die Sprachnachricht jetzt nicht ab, weil die ist, also nee. Unser Eagles-Fan, André, also der hat, also wie kommt ihr drauf, dass der irritiert war, dass er zu den Eagles muss und dass er das nicht gut fand, der hat doch geweint und er war glücklich. Ja, ich habe es mir jetzt noch dreimal angeguckt, man kann es so oder so deuten. So, es gibt diverse Leute, Pat McAfee, die auch sagen, glücklich war der jetzt nicht, aber er hat jetzt Interviews gegeben, er ist happy. Also nach großartiger College-Karriere sagt er, möchte ich bei den Eagles irgendwie ein Statement setzen. Und ich glaube auch, der wird die Eagles besser machen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ja, ich möchte jetzt erstmal was anderes thematisieren. Bin schon ganz heiß drauf. Kann ich?
Ja, klar.
Kann ich? Ich liebe ja Steve Wynn. Steve Wynn ist ein geiler Typ. Also der hat vom kleinsten Casino, also wer jetzt Frankie und seine Spießgesellen oder Ocean 11, wie es in der Neuverfilmung heißt, erkennt, der kennt das Golden Nugget Casino, der kennt das Bellagio und. So, das hat ihm alles mal gehört und dann hat er irgendwie gesagt, oh, weißt du was, ich mache mein eigenes Casino. Und wer mal in Las Vegas ist, da steht so ein schwarzes, riesengroßes Gebäude. Da steht oben Wynn dran und das ist riesengroß hoch. Das hat 50 Stockwerke und war zu dem Zeitpunkt das teuerste. Also mal eben 2,6 oder 7 Milliarden auf den Tisch gelegt, um so einfach mal ein Hotel zu bauen. Kann man mal machen. Und der Kollege hat jetzt eine neue Idee. Und damit ist er zu Mr. Davis gegangen und Mr. Gruden und hat gesagt, ich habe da eine Idee. Die haben dann darüber nachgedacht und haben tatsächlich gesagt, ja, das ist eine geile Idee. Und dazu haben wir eine Frage.
Ja, moin ihr zwei. Hier ist der Öli aus dem wunderschönen Herse in der Nähe von Bonn. Eine Frage und zwar, was findet ihr von der Idee von meinen Raiders mit dem Nachtclub in der Endzone? Findet ihr das eine gute Idee oder eine schlechte? Ich finde ja, für Las Vegas wird es ja passen, aber irgendwie nimmt das nicht ein bisschen die Stimmung oder was meint ihr?
So, um es zu erklären, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Die Raiders haben sich jetzt überlegt, weißt du was, wir sind Las Vegas, wir wollen auch richtig Vegas sein, wir haben da eine geile Idee. Und dementsprechend im Allegiant Stadium, so wie es heißt, gibt es jetzt den Winfield Club. Das ist mit DJ, mit allem Programm, also so wie man geht in den Club, ist in der Endzone. Also an einer Seite hinter der Endzone ist ein Club. Da kannst du also während des Spiels fröhlich horten und ein Getränk zu dir nehmen. Wie geil ist das denn?
Ja, es gibt Bilder auf Twitter dazu, wie du siehst, wie der Nachtclub da aufgebaut ist, der quasi Cabrio-Nachtclub, so habe ich es genannt, weil ist
der ja Cabrio-Nachtclub.
Ja, ist ja ohne Decke, also ohne Decke wirklich, sondern du guckst ja wirklich aufs Feld und kannst da reinsehen. Um noch ein paar Daten dazu mitzugeben, die haben ein 45.000 Watt starkes Soundsystem dahin geballert. Die haben zwei Top-DJs geplant, jedes Mal hinzusetzen. Zwei, nicht einen, ja, zwei. Die
wechseln sich ab, pro Halbzeit, das ist geil.
42 Fernseher, ein Premium-Service, oder Premium-Service auf Deutsch, keine Ahnung, was Premium, also ich glaube in Bezug auf Getränke, und ja, ja. Ein 11x3 Meter großer LED-Monitor. Also die haben wirklich diesen Bereich top-notch ausgestattet.
29 so von so Booths, also wo du dich reinsetzen kannst, du kannst dann zum Spielfeld gucken und vier Bars. Mensch, Entschuldigung, also wie geil ist das denn?
Ja, pass auf, also Fullback Alec Ingold hat auch schon gesagt, wir sind echt gut im Spiken von Bällen. Wir haben uns schon überlegt, als Jubel vor dem neuen Partybereich zu spiken, mal sehen, wo der Football hingeht und mit wie wir den abfeiern können. Also statt Lambo Leap hast du dann den Nachtclub-Jump, keine Ahnung.
Oh, das wird so Ärger geben, überleg mal. Es gab schon $50.000 Strafe für Leute, die irgendeinem Fan das Bier weggenommen haben, ja, und das Bier ausgetrunken haben. Jetzt geht's da zack, zack hoch und es gibt erstmal einen Tequila-Shot.
Ich sehe schon, wie Henry Rocks irgendwie eine Wodka-Ex, keine Ahnung. Also es wird und dann kein Ball mehr fängt.
Das einzige Problem, was ich habe, ist ja, du weißt ja, ich bin ja, also Derek Carr, dessen Genauigkeit ist ja manchmal, also er überwirft gerne die Receiver. Jetzt stell dir mal vor, du stehst da genüsslich mit deinem Getränk in der Hand und kriegst erstmal doing, direkt einen Ball an den Kopf.
Oder du fängst ihn und spikest ihn selber. Also das ist ja natürlich cool. Ich finde, es passt absolut zu Las Vegas und ist eine lustige Idee. Andererseits, ich habe viele Posts auch auf Social Media gesehen, zum Beispiel von Chiefs-Fans, die mal ganz kurz gepostet haben, wie es bei ihnen aussieht, in Eiseskälte irgendwie direkt an der Endzone, aber für den normalen Fan, wo er das Ticket halt dann nicht, keine Ahnung, wie teuer wird so ein Ticket sein? Das wird unfassbar teuer sein.
Das wird utopisch genau. Teuer.
Kann man natürlich kritisieren und sagen, ja gut, in anderen Stadien bist halt auch nah dran und es kostet weniger als für den normalen Fan. Ich finde aber, irgendwo muss man jetzt auch mal, also die Kirche im Dorf lassen sozusagen. Das ist Las Vegas, wo passt sonst ein Nachtclub dahin? Es ist eine lustige Idee und du kannst trotzdem als normaler Fan ja auch woanders sitzen. Ich finde es legitim, ich finde es lustig, ich finde es cool. Ich verstehe auch die anderen Fans, die sagen, ja mein Gott, das brauche ich gar nicht, ich brauche beim Premium-Service nicht, ich brauche den DJ nicht. Dann geh halt, dann setz dich halt woanders hin.
Also brauchen und wollen ist ja ein genau. Unterschied.
So. Deswegen, ich finde es auch cool, ich finde es eine lustige Idee.
Also man muss es ja auch so sehen. Also, klar, ja, das respektiert das Spiel nicht. Also ich habe auch viel bei Twitter darüber gelesen, habe ich mir gedacht, so, jetzt mal ehrlich, es ist Las Vegas. So, und ich finde es besonders witzig, wenn du mal überlegst, wir springen mal so 5, 6 Jahre zurück, weißt du, so, also Fluxkompensator an. So, und jetzt, ja, und ich glaube tatsächlich, irgendwann wird es ein Football-Team in Las Vegas geben. Oh, haben dann viele gesagt, nein, niemals, und Glücksspiel, und oh, und die Liga, nein, und Glücksspiel, und nein. So, wo findet jetzt der Draft statt, wo sind die Raiders? Also, das ist schon, die Zeit hat sich komplett, also gedreht. So, die sind da jetzt sehr, sehr offen, was auch Entertainment angeht. Und ich finde, zu diesem Stadion, zu diesem Team und zu dieser Location passt es. Bei jedem anderen Team hätte ich gesagt, oh, das ist ein bisschen drüber, ne? Aber da passt es. Und ich finde es geil. Ganz ehrlich, finde ich gut.
Ja, ich finde, es passt auch. Und es passt auch sehr gut, was die NFL am ersten Spieltag dazu angesetzt hat. Denn Monday Night Football findet erstmal in Las Vegas statt. Also
so, direkt. Perfekt. Wir machen Party.
Gegen die Baltimore Ravens, die Las Vegas Raiders. Finde ich ein geiles Spiel. Also super angesetzt, erstmal da das so einzuführen. Bin gespannt aber, ob die Raiders gegen die Ravens brillieren können, weil ich glaube, dieser Nachtclub könnte von den Ravens erobert werden. Ich weiß auch nicht, ob die Raiders da wirklich mit einem Sieg den ersten Spieltag beenden werden, aber per se die Ansetzung... Ja, aber kannst du sie
halt mit Premium-Bottle-Service schön trinken.
Oder so. Irgendwann oder so. Die Leute im Nachtclub feiern nicht mehr, sondern saufen sich das Spiel schön. Ist auch okay.
Vor allem, du brauchst da ja, und das meine ich jetzt ja ernst, du brauchst da ja richtig Ordner. Also, die da aufpassen, weil du weißt ja selber, also ist Alkohol im Spiel, eskalieren ja auch manchmal Dinge. So, und jetzt stell dir mal vor, also da sind doch Flitzer vorprogrammiert. Du musst doch nur über diese Balustrade, die keine Balustrade ist, und dann bist du auf dem Feld.
Gibt nichts Lustigeres als Flitzer, die betrunken sind. Die laufen ja gegen den Fieldcoat-Pfosten da, ist ja. Also die wirst du schnell einfangen können. Ja, also natürlich, wenn man Alkohol trinkt, wird man leichtfertig, aber es gibt natürlich die Leute, die lustig werden, es gibt die Leute, die überheblich werden. Bin gespannt. Ich glaube, da kann auf jeden Fall das eine oder andere passieren. Aber wir werden es sehen. Erster Spieltag, Ravens, Raiders in Las Vegas, in diesem Stadion, in diesem Nachtclub. Wird ziemlich geil. Nur ganz kurz noch zu Devonta Smith vorhin, weil ich da vorhin noch nicht sagen konnte. Ich ich weiß nicht, ich würde es nicht, also du hast es damals so ein bisschen gesagt, dass der geweint hat wegen Eagles. Ich glaube, der war einfach abgefuckt, dass er so lange warten musste. Also.
Ja, klar.
Heisman Trophy Winner, erst an 10 von den Eagles gepickt. Ich glaube, der war ein bisschen frustriert, dass andere Receiver vorhin gepickt worden sind, obwohl er diese Trophy gewonnen hat. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ich bleib dabei. Ich glaube, der kann da wirklich ein Star werden. Ich glaube, die Eagles brauchen unbedingt Receiver. Sie haben jetzt so einen Top-Receiver bekommen. Wenn Jalen Hurts den positiven Trend beibehält, ja, dann kann das super, super gut funktionieren. Also ich als Eagles-Fan würde ich das auch nicht kritisch sehen.
Nein, überhaupt nicht.
Aber erste Woche gegen die Falcons. Du, Carsten, ich habe das Gefühl, du weißt diesen ersten Spieltag ein bisschen aus, weil die Dolphins gegen die Patriots spielen. Was ist da los?
Ja, Digga, da gibt's direkt erstmal einen Cam-Burger. Der wird erstmal so übelst verhauen. Dann kommt Mac Jones rein, der steht da. Bei Alabama war das alles leichter. Also wir können Defense, wir können Passage, freu dich mal. Also ganz ehrlich, klar, Sieg, sofort, all also, in.
Du sagst, es wird ein einfacher Sieg.
Ja, einfach. erster Spieltag ist nie einfach. Oh, aber
klang grad natürlich anders.
Gewinnen wir das Ding. Entschuldige bitte. Wir reden hier von Camelam. Also, Quatsch.
Ja, völliger mach Quatsch. Du Cam Newton runter, wenn er dann zum dritten Touchdown läuft, dann ist die Welt anders aus. Aber ich finde es auch da eine geile Ansetzung.
Dazu haben wir übrigens eine Frage an dich.
Oh.
Moin Mike, moin Carsten, der Tim hier. Dwayne Haskins bei den Steelers hatte ich total vergessen. Und wenn wir schon beim Thema Quarterback sind, Mike, zwei Fragen an dich. Frage 1, hast du endlich dein Ei mit Maggi gegessen? Und Frage 2, Cam Newton kehrt zu den Patriots zurück. Was sagst du als Patriots-Fan zu diesem Move? Gute Idee oder Tanking für den nächsten Quarterback? Wer auch immer im nächsten Draft 2022 dann interessant für Belichick wäre. Macht weiter so, bleibt gesund, bis dann.
So.
Ist die Sprachnachricht älter?
Nein.
Hä? Okay. Grüße an Tim. I'm at Maggi, längst passiert, längst thematisiert, längst gemacht. Tanking, auf gar keinen Fall. Also sie haben jetzt einen Quarterback geholt mit Mac Jones. Warum sollten sie jetzt nochmal tanken, um noch einen Quarterback zu holen? Deswegen nein, die tanken nicht. Wie noch nie, glaube ich nicht dran, dass Belichick jemals tanken wird. Der Newton.
Das kann der nicht.
Ich finde, der kann auch nicht.
Nee, da kriegt der Intimherpes. Wenn du dem sagst, du verlierst jetzt mal zwei Spiele, rastet der aus. Sag mal, ich nicht.
Ich finde, der Newton-Move im Endeffekt macht mega Sinn. Durch den Draft-Pick von Mac Jones ist alles, glaube ich, so aufgegangen, wie er sich das vorgestellt hat. Ich war ja auch ein bisschen mucksch, weil ich dachte, boah, du holst jetzt den Newton, es gab noch andere. Aber wenn du Newton geholt hast mit dem Gedanken, wir holen einen Quarterback in der ersten Runde und gucken, wer einfach besser passt, Stidham, der neue Draft-Quarterback oder Newton, ist für mich vollkommen legitim. Die Sache ist nur, Belichick hat da schon ein bisschen hoch gepokert, an 15 einen guten Quarterback zu bekommen. Es ist natürlich jetzt aufgegangen, deswegen jetzt, ne, super gemacht, in Bill We Trust. Aber wenn das schief gegangen wäre und man hätte dann einen anderen Spieler geholt und man hätte keinen Quarterback mehr holen können, dann wäre ich ein bisschen kritischer geworden. Obwohl ich natürlich, also ne, Bill Belichick, bevor ich den kritisiere, glaube ich, denke ich über viermal drüber nach, weil das ist für mich eins der größten Masterminds im Football und Cam Newton gehört nicht zu den besten Quarterbacks der Liga. Ich glaube, da erzähle ich jetzt hier keine riesengroße Weisheit, nicht mehr. Ich glaube trotzdem aber, dass er funktionieren kann. Letztes Jahr gab es ein bisschen die Ausreden, dass er nicht die Waffen hatte. Dieses Jahr hat sich einiges getan. Wir haben zwei krasse Titans geholt, die sind vielleicht leichter anzuwerfen als andere Receiver. Aber trotzdem hat er letztes Jahr auch große Fehler gemacht. Viele Fumbles vor der Endzone, die das Spiel entschieden haben. Also auch Cam Newton muss sich dringend verbessern. Und mehr Druck geht jetzt nicht, weil wenn er nicht liefert, ich glaube, wenn der die ersten zwei Spiele verkackt, wenn der das erste Spiel verkackt, Mac Jones kommt in der Halbzeit. Ich glaube, Bill Belichick hat keine Zeit mehr zu verlieren und wenn der Zeitpunkt da ist, wo er sagt, Cam, das war jetzt der letzte Wurf, der letzte Fumble von dir, dann wird er ausgetauscht und mit diesem Druck muss Cam Newton jetzt leben. Da hilft kein Instagram-Video, da hilft keine PK mit irgendeinem Cowboy-Outfit, da muss er jetzt einfach mal den Star-Footballspieler raushängen lassen, die Qualitäten rauslassen, die er mal gezeigt hat, weil es war einer der besten Spieler und entweder bringt's oder bringt's nicht. Und wenn es nicht bringt, ist er weg. Druck.
Punkt.
Ja.
Auf den Punkt. Und wir haben vorhin ja schon über die Raiders gesprochen und da hätten wir natürlich auch über die ganze Quarterback-Situation und die Aussagen von Gruden, ja, ich würde alles dafür tun, Aaron Rodgers zu kriegen. Wir haben bis jetzt nicht über Aaron Rodgers gesprochen und das machen wir auch nicht, denn ist es bis jetzt immer noch Spekulatius und immer noch, ich will weg, ich will, nein, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich bin mucksch. Und solange das da nichts Neues gibt, fange ich da jetzt nicht an, drum zu spekulieren, weil das nervt mich auch langsam. Also, dann entscheidet euch mal, Scheidung oder nicht. Das ist für alle, also für Kinder aber, ist das nicht cool. Also, wir sind die Kinder.
Aber
also,
es gibt doch was Neues.
Was denn?
Naja, sie haben ja einen Quarterback geholt. Das ist ja schon ein
Zeichen. Ja, wenn das ein Zeichen ist, wenn Blake Bortles das Zeichen ist, dass du Aaron Rodgers, der holt sich jemand anders. Also nicht Blake
Warum Bortles. Warum holst du Blake Bortles, wenn du Love hast und davon ausgehst, dass du mit Rodgers alles gut ist? Warum?
Ja.
Ja.
Jetzt fangen wir doch wieder mit Spekulatius an.
Nee, naja, das heißt Spekulatius. Du musst aber natürlich, das ist ja ein Fakt, dass sie den geholt haben, den müssen wir natürlich interpretieren. Das ist ja, ne, natürlich.
Also Blake, ich kann fast so gut werfen wie Tim Tebow. Bortles,
Blake Bortles, der auch schon mal in der ersten Runde früh weggegangen ist mit Love und Rodgers. Die Packers ist das einzige Team, was die haben drei Erstrunden-Picks als Quarterbacks da stehen jetzt.
Super.
Ja, ich bin auch sein größter Fan. Aber ich glaube einfach, dass auch von Packers ein Zeichen Richtung Rodgers sich aufzustellen, sollte das wirklich nicht funktionieren. So.
Ich glaube auch total, dass Aaron Rodgers jetzt sagt, oh, jetzt habe ich aber richtig Competition. Ja, Blake Bortles ist im
Haus. Was passiert? Wenn Rodgers gehen sollte, wird, glaube ich, nicht Bortles spielen, sondern Love. Sollte Love aber nicht funktionieren oder Hilfe brauchen,
hast du noch ein Ass im Ärmel.
Genau,
also, das ein Ass ist, also du hast noch eine Karte im Ärmel, genau. Sagen wir es mal so.
Exakt. Und deswegen ist das schon, also ich finde es schon ein Zeichen Richtung Rodgers. Pass auf, Jung, wenn du so bleibst, wir wollen, dass du bleibst, aber dann müssen wir ohne dich arbeiten. Ich meine, was willst du denn tun? Wenn er jetzt sagt, ich will weg, wenn er jetzt ein Deshaun Watson-like, ja, sagt, er will weg, was willst du machen? Du musst jetzt irgendeinen Quarterback noch holen, bevor doch die Free Agents, die da sind, weggehen, weil du hast ja im Draft auch keinen Quarterback bekommen, war ein bisschen schwer. Heißt, ja, Blake Bortles, was denn sonst? Also du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht, oder du tradest für irgendwen, aber dann musst du viele Picks hergeben. Und noch mehr Picks hergeben tut noch mehr weh.
Nein, das ist hart. Das ist hart. Das ist echt hart.
Deswegen, ich finde den Move einfach nur Absicherung, ehrlicherweise.
Der Move ist, so wie weißt du, wie eine Versicherung abschließen. Also es kann ja sein, dass das Glas mal bricht. So, dann brauchst du eine Glasbruchversicherung. Also Blake Bortles ist sozusagen die Glasbruchversicherung. Wir haben jetzt eine Frage, die finde ich super. Die finde ich wirklich super, weil sie tatsächlich mal mit, also jetzt nicht und wer spielt, geht wohin, wer geht wie hin. Also ich muss ja schon, also ich gucke jetzt alles gerade irgendwie, alte Spiele und hier alte College Bowls und so weiter und so fort. Aber wir haben tatsächlich einen Hörer, der guckt was ganz anderes.
Moin Mike, moin Carsten, Max aus Berlin nochmal hier. Ich habe mir gerade die ganzen Super Bowl Halftime Shows der letzten Dekade angeguckt, von 2010 bis 2019. Und habe festgestellt, für mich einfach der Act, bei dem ich am liebsten gewesen wäre, wäre Bruno Mars und bei den Red Hot Chili Peppers gewesen im Super Bowl 2014. Welchen Auftritt hättet ihr am liebsten beigewohnt? Bei welchem wärt ihr am liebsten gewesen? Macht weiter mit dem Podcast. Danke euch und schönes Wochenende an alle Hörer.
So, Super Bowl Halftime Shows. Oh, da hast du jetzt aber, also gib ein Buch, die Pille für einen Mann. Und also Super Bowl Halftime Shows können extrem geil sein, können aber auch extrem kacke sein. Also wenn du schon die letzte Dekade durch hast, dann spring mal ein bisschen weiter durch die Zeit. Also 1991 in Tampa. Heide Witzka, das tat weh. New Kids on the Block mit Disney-Charakteren. Das war grausam. Also New Kids on the Block war damals echt geil. Also für alle, die New Kids on the Block nicht kennen, unter anderem Mark Wahlbergs Bruder war in der Band. Und Mark Wahlberg hat aus dem Knast zugeguckt, weil er wollte auch in die Band. Der saß zu der Zeit gerade im Gefängnis. Also hat ihn ziemlich geärgert. Er hat gesagt, das wäre ich, aber bin ich nicht. Ich bin hier. So, hat sein Leben verändert. Seitdem läuft es wieder rund beim Kollegen. Und dann 1993, also da wäre ich gerne gewesen. Michael Jackson. Im Rose Bowl Pasadena. Das ist vielleicht für mich die geilste Halftime-Show ever, ever, ever. So. Dann gab es ein paar Jahre so, ja, Diana Ross und bla bla bla, war alles cool. Auch Phil Collins und Enrique Iglesias und nee, das war alles auch nix. Also das war 2000. Dann gab es eine geile Kombo, die fand ich faszinierend. Aerosmith, also die haben ja mit Run DMC großartigen Song gemacht, haben eine Halftime-Show hingelegt mit NSYNC. Da war unter anderem Nelly und Britney Spears waren so Special Guests. Das war cool. Und dann einer der vielleicht emotionalsten und schönsten, weil tatsächlich bewegendsten war für mich Prince. Prince 2007, geil. Also guck dir das mal an. Dann natürlich, was man auch nicht vergessen darf, also so ein Tribut an den 11. September. U2 damals, 2002, war auch richtig geil. So, und dann gab es halt auch so, gab's auch echt Schrott. Also, nee. The Who war geil. Aber nee, Bruno Mars, echt? Fandst du das jetzt so? Also nee, weiß ich nicht. Nee. Also ich habe jetzt meine Favorites durch. Also wie gesagt, guck dir die mal an. Die waren wirklich großartig. Aber wie gesagt, also jeder hat ja einen unterschiedlichen Geschmack. Aber nee, weiß ich nicht. Also ehrlich, gibt es da jetzt noch so ein paar Dinge, wo ich sagen muss, nee, brauche ich nicht mehr. Also ich habe jetzt, glaube ich, die Liste durch. Also meine persönliche Highlight-Liste.
Ich nehme 2016. Lady Gaga.
Nein,
Carsten, nicht, weil das war eine geile Show war. Nicht, also, ja, die ist vom Dach gesprungen und so. Nicht wegen der coolen Show, sondern da haben die Patriots gegen die Falcons gewonnen mit einem geilen Comeback. Leute, ich würde mir jeden...
Diggi, wir reden über die Halftime-Show.
Ja, Diggi, ich rede über den viel wichtigen Fakt, ich wäre bei jedem dabei gewesen gerne, weil die Halftime-Show ist für mich ein Nebenact. Ich will das Spiel sehen, ja. Da ist mir egal, ob da mit der Halbzeit Weekend, Lady Gaga, Bruno Mars oder New Kids in the Block oder sonst wer singt. Ich finde, es gab ein paar bessere, es gab ein paar schlechtere, es gab für mich, okay, vielleicht, also New Kids on the Block mit den Disney-Figuren klang schon ein bisschen nach Fail.
Das war kein Fail, das war auch nicht geil.
Ich wäre auch bei J-Lo Shakira da gewesen, ich hätte auch Justin Timberlake und Janet Jackson fürs Event. Ich würde alles mitnehmen, ich will so ein Spiel sehen.
Du wolltest nur den Nippel sehen jetzt nochmal, deswegen guckst du jetzt nochmal an.
Ich fand den jetzt gar nicht so,
egal. Ist der rausgeschnitten, wenn du dir jetzt bei der NFL die Highlights anguckst? Bestimmt, ne?
Wenn es jemand rausfinden wird, dann du.
Das werde ich jetzt recherchieren. Ja. Haben die den berühmten Nippelblitzer rausgeschnitten oder nicht?
Ich hätte halt gerne einfach mal eine andere Art von Halbzeitshow. Ich finde, so in den letzten Jahren ist es sehr eintönig geworden und würde einfach gerne mal, dass sie wieder auf die Kacke hauen. Irgendwas Verrücktes. Es soll ein geiler Live-Act sein und nicht irgendwie jemand dudelt seine drei Lieder runter und geht wieder rein und ist durch einen Club mit Lichtern gelaufen und hat auf dem Feld ganz viele Tänzer.
Deswegen, also Michael Jackson damals, das war wie ein geiles Konzert.
Es soll irgendwas, dass die Leute sagen, geil. Ey, gestern war Super Bowl und in der Halbzeitshow ist noch das und das passiert. Das muss sein und nicht, jo, da war jemand, der hat 9 Millionen ausgegeben, aber keiner weiß wofür, so.
Weißt du? Das frage ich mich, also bei der Halbzeitshow, bei der letzten frage ich mich das tatsächlich.
Ja, mach doch mal was Verrücktes. Hol doch mal, keine Ahnung, Metallica-mäßig was ran und Eminem, pack die zusammen, mach ein Medley, lass sie sich prügeln, rummachen, irgendwas und sag Abfahrt. Die Spieler werden so verwirrt sein.
Aerosmith und Run-DMC.
Ja, genau. Sowas. Warum nicht? Guck mal, es gibt das Rap-Lager, es gibt das Rock-Lager.
Ja, den kann man doch mischen.
Ja. Und dann holst du noch für 2 Sekunden einen Country-Sänger rein. Mach doch mal was Verrücktes.
Boah, Diggi, wir haben eine Halbzeitshow geschrieben.
So, gib uns 100.000, Carsten und mir, wir machen das.
Es gibt ja zum Beispiel mit Nelly und einem Country-Sänger, gibt es ja Country Grammar, heißt das Ding, glaube ich. Ja. Das ist ein ganz geiler Song. So, und wenn du da jetzt noch, dann nimmst du jetzt, sagst du jetzt zum Beispiel noch hier, völlig abstrus, sagst du jetzt, pass mal auf, hier, Pantera, Metallica.
Ja, Imagine Dragons, es kann eine alte
Motorhead sein. Motorhead hat jetzt ein Problem, also da ist ja Lenny leider viel zu früh verstorben, aber das wäre geil,
So, deswegen, es gibt Potenzial nach oben in Sachen
Halbzeitshow. Pass auf, stell dir mal vor, so der durchschnittliche NFL-Fan sitzt da so voll, so Halbzeitshow und klar, Lenny ist tot, aber stell mal vor, Motorhead, the Ace of Spades, the Ace, der brüllt da einfach nur direkt, also geil.
Doch. So viel dazu. Aber ich verstehe.
Die Nummer von Godell? Also, ich finde die Idee super.
Ich verstehe natürlich, dass du in der Offseason auf die Idee kommst, dir ein paar Sachen anzuschauen. Übrigens, Offseason, Dyer Kill, ziemlich lustigen Spruch gebracht. Auf die Frage, warum er nicht bei dem Sprintwettbewerb teilnimmt, wo DK Metcalf dabei ist, um Richtung Olympia zu gehen. Er hat gesagt: Ich bin auf meinem Offseason-Gewicht und wiege 88,9 Kilo. Ich bin zu fett, Bro. Also ich glaube nicht, dass Tyreek Hill zu fett ist. Und wenn Tyreek Hill zu fett ist, wird er immer noch 20 Mal schneller laufen als jeder andere.
Das war eine fette Ausrede. Aber wir müssen für DK Metcalf echt eine Lanze brechen. Die Zeit phänomenal. Das bei dem Körper, den er hat. Also das sind ja irgendwie, keine Ahnung, 108, 109 Kilo pure Muskelmasse. Wahnsinn. Also phänomenal.
Und weißt du, wie das aussah?
Das sah aus wie der Terminator. Ja, der Terminator im Vollsprint.
Oder das sah aus, also ich meine, er hat 10,37 gelaufen. Das ist jetzt auch nicht so langsam. Ja,
weil alle schnell. So, ja, und er hat sich nicht qualifiziert.
Der wäre, Freunde,
10,37 ist phänomenal.
Ran hat er den Post gemacht, bezogen auf die deutsche Meisterschaft, wäre er beim 100-Meter-Sprint der sechstschnellste gewesen. Für jemanden, der eigentlich nicht das Gewicht hat für einen klassischen Sprinter, sondern ist ein NFL-Wide-Receiver. Das sah aus, finde ich, wie so früher Bundesjugendspiele, wenn bei den 12-Jährigen ein 16-Jähriger mitläuft oder ein 17-Jähriger. So sah das so ein bisschen aus, so alle so schmal und dünn und mal gucken und dann kommt einer, duf, duf, duf. Ich habe schon die Maschinengeräusche gehört, als er jedes Mal aufgestampft ist ungefähr. Ich finde es geil, dass er das überhaupt macht, dass er Bock hat zu sagen, ich will mich da messen, ich will da schauen. Ich finde, das ist eine coole Aktion von ihm.
Du, vor allem, ich finde seine Aussage großartig. Warum, für wen hast du das gemacht? Für mich.
Ja.
Punkt. Und das ist ja auch genau der Punkt. Er wollte es wissen. So, und er hat sich selber mehr bewiesen als andere. Also 10,37. Sorry, das ist, also... Klar, evolutionstechnisch springen wir mal ein paar Olympiaden zurück, da wärst du aber ganz weit vorne gewesen mit 10,37. So, da gab es mal die magische Grenze, oh, kommt irgendwann mal einer an die 10,0 ran, huiuiui. Also das war jetzt schon nicht schlecht. Apropos komme ich ran. Ich möchte kurz noch mal eine Lanze brechen für meinen, also für Sonny Boy Zach Wilson. Zach Wilson hat ein Interview gegeben und hat offen und ehrlich gesagt nie. Also Freunde, ich gehe nicht davon aus, nur weil ich so hoch gepickt wurde, dass ich den Starter-Job auf dem Silbertablett kriege. Ich will und ich muss mir den erarbeiten, denn ich bin bis jetzt nur ein College-Quarterback und muss noch viel, viel lernen, um NFL-ready zu werden. Bombs. Bei dem Satz hatte er mich noch mehr. Ich bin verliebt.
Ja, man muss aber sagen, natürlich kann er sich das erlauben, weil er wird starten. Ne? Er kann natürlich sagen, was er will, weil er hat jetzt keine große Konkurrenz. Ist jetzt nicht so, ja, ist ja nicht so, dass er jetzt Justin Fields ist und bei einem Teamspiel die drei Quarterbacks haben, also jetzt drei, mit Dalton und Foles, wo jetzt, wenn er jetzt Justin Fields sagen würde, ja, ich setze dich erstmal auf die Bank und so, ich glaube, dann wirst du natürlich da sitzen. Als Wilson, ja, was soll Saleh da machen? Soll ich sagen, Wilson, übrigens, wenn ich so hoch gepickt und du gehst auf die Bank? Nee. Deswegen, ja, sympathisch, aber ich glaube, er kann es sich erlauben.
Ja. Und wir sind wieder bei den Detroit Lions, da auch noch was. Josh Hill, Spieler, Tight End, unter anderem bei den Saints, 89 war seine Nummer. Der hat bei den Lions unterschrieben und hat dann 8 Wochen später gesagt im Interview, ich glaube, ich gehe in Rente. Ich fühle mich nicht mehr, also ich fühle den Football nicht mehr. Das liegt vielleicht an Detroit. Das unterstreicht wieder Mikes These. Da läuft einiges schief in der Motor City.
Ich glaube das auch. Übrigens noch ein anderes Zitat, was ich unbedingt unterbringen möchte hier. Ich glaube, Adam Thielen wird aufs Maul. Also
Adam Thielen.
Ich glaube.
Freunde, ey, damit wollte ich die Sendung zumachen. Aber ja, lass uns drüber. Ey, geht. Boah. Also mehr Disrespect geht nicht.
Adam Thielen. Wide Receiver der Minnesota Vikings hat sich geäußert in einem Podcast. Übrigens.
Nicht bei uns. Also, nee. Wir hätten ihn nicht so ins. Also, ich hätte ihn nicht so ins Messer laufen lassen.
Bei einem Golf-Podcast. Golf.com, Subpar Podcast. Keine Ahnung warum, egal. Er hat dort gesagt beim Golf-Podcast: Es gibt nichts Besseres, als Lambeau Field mit einem Sieg zu verlassen. Absolut nichts. Das Stadion ist wirklich nicht schön. Es gibt nichts Schickes daran, nur Billigplätze. Das ist so ein Juju-Move, ne? Also die Packers das nächste Mal, die werden sich in Adam Thielen ganz genau anschauen. Kann ja nicht jeder so ein Luxusstadion wie die Vikings haben. Ich persönlich, ich finde es Lambeau Field hat seinen eigenen Charme. Lambeau lieb und so, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde, ein Stadion muss nicht immer Hightech sein. Das kann auch einfach, es muss eine geile Atmosphäre haben. Und ich glaube, das Lambeau Field hat eine geile Atmosphäre. Jetzt in der Offseason sowas zu erzählen, in einem Podcast, wahrscheinlich entspannte Stimmung. Du hast deinen Kaffee, deinen Tee, was auch immer vor dir. Du kannst ein bisschen schnacken. Ich glaube, das könnte in der Season auf ihn zurückkommen, wenn die Packers, wer auch immer, Jay Alexander oder so, den vor sich haben. Ich glaube, da könnte es ein paar blaue Flecken geben.
Definitiv.
Also findest du das Lambeau Field so schlimm?
Findest du auch kacke? Es ist jetzt nicht, also wenn du es vergleichst hier, wir haben gerade von drüber gesprochen, über das Allegiant Stadium in Las Vegas und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht der neueste Shit. Aber, und das muss ich jetzt auch ganz deutlich so sagen, es ist doch geil. Es ist doch ein cooles Stadion. Du hast Tradition, du hast draußen diese Stichstraße, die davor ist, wo die Leute ihre kleinen Häuschen haben, die alle irgendwie in vierter und fünfter Generation vererbt sind und immer weiter vererbt werden und nicht verkauft werden dürfen, gemäß der Testamente des jeweiligen Besitzers, wo die Leute sich treffen zum Tailgating. Ich finde, ganz ehrlich, dieses Stadion, das ist die NFL. Das ist der Ursprung, das ist das Mutterschiff sozusagen. Und sich dann hinzustellen und das so abwertend, weiß ich nicht. Also klar gibt es bestimmt geilere Sitzplätze. So, natürlich hast du auch mit den Vikings, hast du das Paradebeispiel eines modernen Stadions. Aber ein modernes Stadion ist ja jetzt noch nicht so, dass ich sage, ja, muss ich da jetzt unbedingt hin? Also wenn ich aussuchen könnte, ich habe jetzt die freie Auswahl, ein Playoff-Spiel der Vikings zu Hause oder ein Playoff-Spiel der Packers zu Hause. Auch wenn ich mir die Nüsse abfriere, setze ich mich garantiert ins Lambo, weil da habe ich mir Bock drauf.
Ja.
Also meine persönliche Meinung.
Ich wollte deine Meinung nochmal hören, also bin ich auch dafür. Aber gut, Alan Field, der will ein bisschen sticheln, will ein bisschen Entertainment. Kann er machen, kann er mal dann irgendwann wehtun. Aber ist okay.
Ja, so. Dann hätte ich noch ein kurzes Zitat, was ich großartig finde. Also wir waren bei Zach Wilson und wir sind immer noch bei den Jets. Und zwar, pass auf, Training ist um, Fanfare. So, normalerweise laufen dann alle zusammen und keiner steht hinterm Headcoach, also unser Halbkreis. Und die Spieler suchten und standen, wo ist er denn? Und Robert Saleh, der ja sonst Defense-Koordinator war, stand hinter seinem Team und sagte, scheiße, ich bin ja jetzt Headcoach. Lief dann einmal um sein Team rum und sagte, so Jungs, super Practice und alles cool, alles fein. Und wie er das im Interview erzählt hat, das muss die abstruseste Situation gewesen sein, dass er ja das immer noch nicht so ganz realisiert hat. Ich bin jetzt nicht mehr nur Koordinator, ich bin jetzt Headcoach. Ich bin für den ganzen Bums hier verantwortlich. Fand ich ein großartiges Statement.
Ich finde ihn auch irgendwie sympathisch. Also ich glaube wirklich, die Jets sind gerade mittendrin dabei, wieder zu einer Franchise zu werden, die man als neutraler Fan auch gerne guckt. Und mich freut das, weil die letzten Jahre, glaube ich, waren als Jets-Fan besonders hart. Aber ich fand es auch einfach schade. Ich will es nicht sagen traurig, sondern schade, dass sie nicht so rosige Zeiten hatten. Und ich glaube, mit ihm könnte es ein bisschen zurückkommen. Sie haben jetzt endlich wieder einen neuen Quarterback. Ich spüre da auf jeden Fall einen gewissen Aufschwung. Und sie haben halt, das ist ein bisschen blöd, eine ziemlich starke Division, gegen die sie ran müssen. Aber ich glaube, sie können trotzdem besser abschneiden als in den letzten Jahren. Was nicht ausschließt, dass, egal wie nett und cool Saleh ist, wenn sie auch unter ihm, weil es ja auch für ihn eine erste Headcoach-Position so wirklich, auch einen negativen Trend erfahren, weil sie einen harten Schedule haben oder weil Wilson noch ein Jahr braucht, was auch immer, dann wird die Leidenszeit verlängert. Und das wäre natürlich schade, weil die New York Jets sind eigentlich eine Franchise, die cool ist.
So, also besser kann man sie sagen. Und wir schließen das Ganze jetzt mit etwas auch Grünem. Denn ich rede jetzt nicht über Oregon Ducks oder irgendwas, sondern ich möchte ganz kurz nochmal eine Lanze brechen für die Geschwindigkeit von DK Metcalf. Grün ist der Tyrannosaurus Rex. Und der Tyrannosaurus Rex lief im Vollsprint, kann er nur kurz, aber der konnte ziemlich schnell laufen, 27,72 km/h. So, DK Metcalf ist knapp, ich glaube, 35,4 km/h gelaufen. Also eins ist klar, DK Metcalf könnte dem T-Rex entkommen. Damit wäre Jurassic Park völlig anders ausgegangen, also alles cool. Man muss sagen, DK Metcalf ist schneller als ein T-Rex. Wollte ich jetzt nur nochmal loswerden. Unnützes Wissen.
Ich habe ja jetzt ein Bild im Kopf, wie DK vor T-Rex wegläuft.
Danke. Ja.
Schön. Und der T-Rex ist so.
Alter, ist der schnell, den kriege ich nicht.
Ja.
Ja. Der T-Rex. Und dann nimmt er sich so einen O-Liner und sagt, du warst nicht schnell genug.
Guck mal da, wer ist denn da?
So, lecker.
Eric Fischer.
Nice, ja, to see ihr seht, you. Ich gucke gerade wieder alle möglichen alten Filme. Ja,
du bist im Dino-Modus, ne?
Ja, ich habe Jurassic Park geguckt. Musste ganz ehrlich sagen, dann hat mich das interessiert.
Ah, hörst du das im Hintergrund bei mir gerade die ganze Zeit?
Was denn?
Okay, du hörst es nicht. Ey, bei mir, ich habe im Innenhof verprügelt irgendjemand eine Mülltonne. Ich weiß nicht, was er da macht, aber das. Okay, wenn er es nicht hört, ist gut.
Das ist der T-Rex.
Letzten drei Minuten.
Das ist der T-Rex.
Ja, der hat Bock. Der wartet auf mich.
Ja, der sagt so.
O-Liner oder halt ein Mike.
Ja, oder halt ein Mike. Okay, also ein kleiner auch ein Snack. Saftiges Kerlchen. So, damit sind wir definitiv jetzt durch. Eine Stunde und denkt dran, schickt uns bitte Sprachnachrichten zu allem, was euch interessiert, was euch bewegt. Vielleicht haben wir nächste Woche auch schon wieder eine neue Aaron Rodgers Geschichte. Vielleicht hat er dann schon unterschrieben bei den Lions oder wo auch immer. Wir wissen es nicht. Es wird viel passieren in den nächsten Tagen. Und jetzt drehen sie alle durch. Also die Rookie Contracts werden gerade unterschrieben. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Und. Also ich glaube, das wird ziemlich cool.
Ja, ich freue mich sehr. Ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende und bleibt gesund natürlich und bis nächstes Mal.
Ist in der Haus. In der Haus.